Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass doch fast alle schon mit der handelsüblichen Verspätung da sind und wir hier einen vollen Saal haben für unsere beiden sehr speziellen Gäste und zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Ich möchte mal kurz daran erinnern, dass ja der letzte runde Tisch, also vor einem Jahr, haben wir uns getroffen unter dem Hauptthema traditionelle Völker. Wir hatten eine ganze Reihe von Debatten. Ein Jahr her, wir haben damals nicht ahnen können, vielleicht befürchten schon, aber nicht wissen können, wie Brasilien ein Jahr später aussieht, was sich in diesem Jahr getan hat. Das Impeachment-Verfahren, die Absetzung von Dilma Rousseff, der institutionelle Putsch in Brasilien, der parlamentarische Putsch, all das stand zwar als Drohszenario an der Wand, aber so richtig hat sich das keiner von uns vorstellen können und wir, glaube ich, auch nicht, hatten auch nicht erwartet, dass es so schnell und so knüppelhageldick kommen würde. Deshalb ist es natürlich wichtig, auch nochmal diesen Blick auf die Frage der Territorien traditioneller Völker zu richten und die Fragen, was heißt eigentlich die neue Entwicklung für diesen Bereich, auch für den Bereich der Umweltrechte und auch daran zu erinnern, noch mal kurz, wir haben ja nicht umsonst dieses Thema aufgegriffen und werden es wieder aufgreifen. Zwar wissen wir alle, dass die meisten Menschen in Brasilien in den Städten leben, dass aber doch eine ganze Vielzahl von Territorien von traditionellen Völkern bewirtschaftet und bewohnt werden und dass die eine große Bedeutung haben. Auch für die sozialen Rechte dieser Völker und auch natürlich für den gesamten Umweltraum in Brasilien. Nur mal zur Erinnerung, in Amazonien sind ungefähr knapp 50% der Fläche sind geschützte Flächen, davon über die Hälfte indigene, etwa die Hälfte indigene Gebiete. Das sind Riesengebiete. Die geschützten Flächen Amazonien sind allein so groß wie 3 Frankreichs. Das muss man sich immer wieder klar machen, dass es nicht um irgendwelche kleineren Gebiete, kleineren Bevölkerungen geht, sondern um ganz große Anteile des Territoriums von Brasilien. Und das heute in einer Situation, wo weltweit Flächen, die nicht intensiv genutzt werden, unter verstärkte Druck geraten. Wir wissen das alles, wir haben gerade wieder eine Klimakonferenz gehabt, wir hatten Paris letztes Jahr, wir werden die Konferenz über Biodiversität in Mexiko dieses Jahr haben und überall stehen die Zeichen, wir müssen für die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft Bioökonomie nutzen, wir müssen Flächen nutzen zur Energieerzeugung und dieser Druck auf die neuen Flächen, auf die nicht intensiv durchs Agrobusiness genutzte Flächen, die werden sicherlich zunehmen und das ist, glaube ich, auch ein Teil der brisanten Situation, die wir jetzt in Brasilien beobachten können. Wir haben aber andererseits in den letzten 20 Jahren, sage ich mal grob, auch eine Entdeckung der traditionellen Völker in Brasilien erlebt. Sie sind als Faktor, als wichtiger sozialer Akteur viel mehr wahrgenommen als früher. Wir hatten zum Beispiel letztes Mal hier und werden auch dieses Mal wieder diskutieren über die Situation der Quilombolas, die überhaupt in den letzten 20 Jahren viel mehr in den Blickpunkt der politischen Debatten gerückt sind. Und wir hatten natürlich auch einen Prozess, den ich mal sagen würde, also eine widersprüchliche Anerkennung. Es hat auch durch die schon erwähnte Verfassung in Brasilien eine Anerkennung von Rechten traditioneller Völker gegeben, von territorialen Rechten, das aber in einer sehr widersprüchlichen und fragilen Weise. Oft sind diese Rechte nicht umgesetzt worden. Und wir hatten, und darauf bezieht sich hier jetzt auch der Titel unseres Vormittags, Errungenschaften, Conquistas steht auch im portugiesischen Text. Wir haben fragile Errungenschaften vielleicht gehabt, aber in Amazonien ist ein Großteil, vor allem die großen indigenen Gebiete, alle demarkiert vor den letzten 20 Jahren. Wir haben also dort auch durchaus diese Fortschritte erreicht oder beobachten können, die, und das ist natürlich die Frage, jetzt in einer neuen politischen Situation unter Beschuss stehen. Und das wollen wir uns heute etwas näher angucken. Ich Ich stelle kurz vor, wir haben André Dallagnol hier, der in der NGO Terra dos Diretos arbeitet. Wir haben ihn schon gestern kennengelernt, deshalb stelle ich ihn gar nicht so lange vor und wir werden ihn auch wieder gleich hören können. Aber ihr habt ihn gestern Abend schon erleben dürfen und wir werden uns sicherlich freuen auf seine engagierten Beiträge. Aber als besonderen Gast und neu, weil er gestern Abend erst angekommen ist, haben wir Armindo Goismelo hier von der Association Yanomami, der eine, glaube ich, wahrscheinlich die weiteste Anreise von uns allen hat. Und er wird sich auch ein bisschen mehr, ich glaube, er kann sich besser selbst vorstellen, als ich ihn vorstelle. Für uns ist, glaube ich, ein ganz besonderes Freude, hier jemand aus der Region, der Yanomami, hier zu haben. Viele von den hier Anwesenden, weiß ich, haben den Kampf um das Gebiet der Yanomami, den Kampf der Yanomami um ihr Gebiet, für ihr Gebiet, seit vielen, vielen Jahren verfolgt. Da eure Sache, Armindo, euer Kampf ist durchaus auch international wahrgenommen worden, auch in Deutschland, hat viel Unterstützung erfahren und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz besonderer Beitrag dieses runden Tisches, dass wir dich hier haben können, Armindo, dass du diese weite Reise auf dich genommen hast, um hierher zu kommen, nach Bonn, auf den Venusberg. Und vielleicht frag mal, wie war denn deine Reise? Wo bist du jetzt hergekommen und was hast du machen müssen, um hier hinzukommen? Ich werde jetzt, glaube ich, hinterher jetzt auf Portugiesisch für die Fragen umwechseln. Eine Einführung wollte ich in Deutsch machen und jetzt die Fragen mache ich dann direkt auf Portugiesisch. Como você chegou aqui, Armindo? Como foi essa viagem? Como foi o caminho?
Auf Yanomami. So begrüßen wir uns. So begrüßen sich Yanomami. Auf Portugiesisch würde das heißen, guten Morgen, ihr alle zusammen. Ich heiße Armindo Goismelo. Der Nachname ist natürlich ein später angenommener Nachname. Mein Onkel Julio Gois ist heute Anführer der Yanomami in der Nähe des Massivs, des Bergmassivs Pico da Neblina, ganz in der Nähe von Manaus. Daher kommt der Nachname. Wir haben also diesen Nachnamen dann angenommen, weil wir einen Pater kannten, der Antonio Gois hieß. Drei Missionsstationen in unserem Gebiet hat er gegründet, der Pater Gois. Und so haben wir auch dessen Nachnamen angenommen. Die katholische Kirche ist weiter bei uns tätig in diesen Missionsstationen, die Pater Antonio Gois einst gegründet hat, unter größten Schwierigkeiten und unterstützen uns bis heute. Und so nutzen wir diese Strukturen als ein Mittel, den Dialog zu führen, Kräfte zu sammeln, nachzudenken, zu reflektieren und für die Zukunft unseres Volkes einzustehen. Ja, du hast mich nach der Reise gefragt, 3 Tage bevor es wirklich losging, sind wir schon bei uns zu Hause aufgebrochen. Kein Zugang per Straße möglich. Das heißt, man muss immer sehen, dass irgendjemand einen mitnimmt. Da gibt es auch mobile Gesundheitsteams, die bei uns unterwegs sind. Und die nehmen uns dann halt mal ein Stück mit auf den Flüssen mit ihren Booten. Also diese mobilen Gesundheitsteams, mobile Gesundheitsversorgung, die weiß um die Bedeutung, dass wir auch international und auf solchen Konferenzen teilnehmen. Und deswegen haben sie uns dabei unterstützt, hierher zu kommen. Ohne diese mobilen Gesundheitsteams wäre es wohl kaum möglich gewesen, hierher zu kommen. Also wir werden von ihnen unterstützt und haben dann die Möglichkeit, mit ihnen mitzufahren und rauszukommen aus unseren Gebieten und sogar bis nach Bonn vorzudringen. Ich habe natürlich mein Flugzeug irgendwo verpasst, weil die Reise sich dann doch verzögert hat. Für mich war es auch noch nicht so ganz klar, wann ich da wo einsteigen sollte. Deswegen konnte ich nicht alles verstehen, was da drin stand. Ich habe dann auch bei den Yanomami selbst niemanden gefunden, der das genau interpretieren konnte, was das nun bedeutet, dass ich hier und da und überall zusteigen sollte. Also Sonntag sollte ich fliegen. Ich habe irgendwie den 14. gelesen, der 14., der fiel nun genau auf die Nacht auf Sonntag, und Sonntag war ich noch bei uns im Yanomami-Land, war dann montags erst vor Ort und habe dann also 12 Uhr und 24 Uhr verwechselt. So bin ich leider zunächst mal nicht mitgeflogen und habe dann über Skype und E-Mail hier euch informiert und irgendwann herausgefunden, wann ich zu fliegen hatte. 12, 24 Uhr, wie dem auch sei, ich habe einen anderen Flug bekommen und habe dann glücklicherweise doch noch meinen Bestimmungsort erreicht. Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass das Volk der Yanomami hier Gehör findet, dass ich mit euch sprechen kann, dass ich unsere Sorgen und Anliegen vortragen kann. Angesichts der großen Veränderungen, die Brasilien heute durchläuft, machen wir uns natürlich viele Gedanken und große Sorgen, da unsere Kultur dadurch bedroht wird. Also im Namen des gesamten Volkes der Yanomami in Venezuela und Brasilien, wir leben ja in der Grenzregion, darf ich noch einmal sagen, dass ich mich sehr gut aufgenommen fühle, dass ich gespürt habe, dass ihr mich und uns hier willkommen heißt. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mit euch über das zu sprechen, was manchmal so schwer auszudrücken ist. Wir sitzen hier auf einer Konferenz. Ich habe mich aus Brasilien wirklich hierher durchgeschlagen. Wir haben in Brasilien unsere Rechte erkämpft. Wir haben Errungenschaften einfahren können. Wir haben wirklich Dinge erreicht. Und das haben wir in Brasilien geschafft über die letzten Jahre. Auch gerade in den schwierigen Verhandlungen mit der brasilianischen Regierung. Das ist nicht leicht und wir kämpfen natürlich weiter, dass unsere Interessen gewahrt werden. Ja, nach der kurzen Einführung könntest du vielleicht ein wenig davon berichten, was sich geändert hat bei euch auf dem Indianerland, auf dem indigenen Land. Was ist in den letzten Jahren passiert und was bedeutet der Regierungswechsel heute für euch? Hier ist eine Landkarte, vielleicht weiß ich, ob du die nutzen willst. Da kannst du uns vielleicht zeigen, wo ihr lebt und was das Yanomami-Land genau ist. Wir haben als venezuelanische und brasilianische Yanomami zusammengesessen. Hier seht ihr die Yanomami-Gebiete. Nicht alles, was hier gelb hinterlegt ist, ist wirklich Yanomami-Land. Also wir leben nicht nur und auch nicht auf dem gesamten Gebiet hier. Vielleicht kann ich das nochmal mit dem Pointer zeigen. Hier unten beispielsweise seht ihr, ja, diese Linie ist die Grenze zwischen Brasilien und Venezuela. Zur rechten Brasilien und links oben Venezuela. Hier gibt es nochmal einen abgetrennten Bereich. Das ist ein Yanomami-Gebiet, die ähnlich wie wir Amazonas in die Yanomami-Dialekt sprechen. Da oben gibt es einen anderen Yanomami-Dialekt. Ein bisschen hört sich das an wie Gaúcho. Dann gibt es die Sanomá-Yanomami, auch wiederum eine andere Dialekt. Wir können uns miteinander verständigen, das funktioniert. Dennoch sprechen wir unterschiedliche Dialekte. Hier sind die Biaguana oben anzusiedeln, noch wieder eine andere Gruppe der Yanomami-Indigenen dort oben in Venezuela. Die größten Auswirkungen, die größten Probleme in der letzten Zeit, oder die meisten Yanomami befinden sich etwa hier und am umkämpftesten ist dieses Gebiet hier. Da gibt es am meisten Interessen anderer. Hier sind Großgrundbesitzer bereits eingefallen in unser Land, haben es mit Unterstützung zahlreicher Institutionen geschafft, sie wieder von unserem Land zu vertreiben, also unser Land zurückzugewinnen. Hier hinten am Pico da Neblina, an diesem Bergmassiv. Ich bin da hinten losgefahren, wo ihr sehen könnt, hier ganz links, ganz im Westen, nach Boa Vista musste ich mich aufmachen. Ich bin halt aus meinem Dorf aufgebrochen, mit dem Flugzeug herübergeflogen, dann nach Boa Vista. In Boa Vista habe ich dann das Flugzeug genommen, um nach Brasilia und São Paulo zu fliegen. Pico da Neblina, so heißt dieses Bergmassiv, sehr viel Goldabbau in der Region und da oben auch zahlreiche Goldsucher. Die Leute nutzen, die Goldsucher nutzen die Flüsse und Kanäle, um sich dort in unser Land zu begeben und dort Gold abzubauen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wo wir uns befinden und wo die Hauptkonfliktherde vor allem mit den Goldsuchern, mit dem Goldabbau sind. Ich möchte nun kurz sagen, dass wie wir gelebt haben, bevor wir mit dem weißen Mann in Kontakt getreten sind. Die Yanomami haben Jahrhunderte für sich gelebt, in Frieden und Harmonie zusammengelebt. All das ist durch den Kontakt mit der Zivilisation, wie ihr das nennt, verloren gegangen. Wir haben unsere Bezüge zu den Ahnen, zu den althergebrachten Strukturen verloren. Früher wurden unsere Anführer gewählt oder ernannt, auch einfach aufgrund ihrer Meriten. Wir waren unabhängig, autonom, wir haben uns selbst verwaltet, wir waren frei und unabhängig, wir hatten keine Sorgen. Forderungen zu erheben lag uns fern, weil wir für uns selbst sorgen konnten. Wir mussten uns auch nicht zusammenschließen und zur Regierung gehen oder auch irgendwie gegen ihren Druck ankämpfen. Heute haben wir dieses Problem, immer wieder mit diesen Kulturen und mit diesen Menschen umgehen zu müssen, die sich uns aufzwängen wollen. Auch die Weitergabe des traditionellen Wissens. Die Medizinmänner, die Pages, die wir selbst ausgebildet haben, die selbst aus unseren Kreisen erstanden sind, auch da ist etwas abgebrochen, eine Traditionslinie unterbrochen, seit die Weißen in unsere Gebiete eingefallen sind. Auch unsere religiösen und kultischen Feierlichkeiten, unsere Feste, auch das ist nicht mehr so wie früher. Früher folgten wir einem Jahreskalender, heute folgen wir dem Kalender der Regierung. Die Regierung zwingt uns letztlich dazu, unsere Zeremonien und Feste so zu feiern, wie die Regierung es will. Wir verlieren also an kultureller Identität. Man schreibt uns vor, wie wir Kadaver und Leichen zu behandeln haben. Man schreibt uns vor, wie wir die Menschen, wie wir unsere Toten zu begraben haben. Das heißt, unsere alten Gebräuche, Sitten und Gebräuche, wir wollten die Leute nicht unter die Erde bringen. Das gehört für uns einfach nicht zu unserer Kultur dazu, weil wir wissen, dass die Menschen, wenn sie unter die Erde kommen, ihre Kräfte verlieren und dass unsere Kräfte verloren gehen, wenn wir unsere Toten einfach verscharren, obwohl man uns das heute natürlich vorgegeben hat. Die Regierung macht solche Auflagen, sie unterbindet unsere Kultur. Sie sagen uns, ihr müsst Särge kaufen, um eure Toten zu begraben. Wir hatten ganz andere Bestattungsriten und so ist uns das Leben sehr schwer geworden. Auch die Mobilität in unserem Territorium ist durchaus ein Problem. Das heißt, wer sich von A nach B bewegen möchte, genießt keine Bewegungsfreiheit. Man muss heute erstmal um eine Genehmigung fragen. Man wird sonst auf der Straße oder auf den Flüssen aufgehalten. Das heißt, wir haben nicht mehr die Freiheit, dorthin zu gehen und zu reisen, wo wir es wollen. Auf unserem Gebiet müssen wir ständig Reisegenehmigungen beantragen, Passierscheine einholen. Obwohl wir doch dort leben, obwohl wir seit tausenden von Jahren dieses Land beleben, müssen wir heute Passierscheine beantragen, wenn wir uns auf unserem Gebiet bewegen wollen. Darüber hinaus hat die Regierung unser Zusammenleben sehr schwierig gemacht. Wir haben immer wieder Arbeit, Essen, Kräfte geteilt. Wir hatten da ein kollektives Verständnis. Heute hat uns die Politik dazu gezwungen, als Individuen anzutreten, individuelle Rechte, beispielsweise unsere Arbeitskraft als Einzelne zu verkaufen. All solche Dinge, die machen uns das Leben schwer. Wir haben früher gemeinsam gearbeitet. Wir haben auch von niemandem Geld verlangt, wenn er für uns gearbeitet hat. Wir haben uns einfach geholfen. Heute müssen wir Geld aufwenden, wenn wir jemanden für uns arbeiten lassen wollen. Also so etwas gab es nicht bei uns früher, dass man jemanden dafür bezahlen würde, dass er für einen arbeitet. Man hat natürlich Kost und Logis bereitgestellt, hat aber niemandem ein Entgelt für seine Arbeit gezahlt, da wir unsere Arbeit geteilt und uns damit unterstützt haben. Unsere Häuser sind heute auch ganz anders. Unsere Runddörfer gibt es nicht mehr. Die Regierung hat uns dort Auflagen gemacht, wie wir unsere Dörfer zu bauen haben. In manchen Regionen gelingt es uns noch, unser Zusammenleben mit den Runddörfern aufrechtzuerhalten. In den anderen sind wir gezwungen, Häuschen zu bauen, die ganz anders angeordnet sind, als wir das früher getan haben in unseren traditionellen Runddörfern. Was hat sich noch geändert? Wir sind nicht unbedingt dagegen. Die Kirche ist zu uns gekommen. Wir sind auch nicht gegen die Kirche eingestellt. Wir weigern uns nicht der Kirche. Sie haben uns auch bei der Demarkation unserer Ländereien, unseres Landes unterstützt. Das erkennen wir an. Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Kirchen uns bei der Demarkation unseres Landes unterstützt haben. Andererseits gibt es gewisse Vertreter der Kirche, nicht die Kirche als solche. Es gibt Priester und Patres, die uns immer wieder einzuflößen versuchen, dass unsere natürliche Taufe nichts wert ist. Die Mehrheit der Kinder, die heute geboren werden, also seit 1987 haben diese Kinder keinen Yanomami-Namen mehr, keinen Namen in unserer Sprache, da die Yanomami heute oft davon ausgehen, dass sie, wenn ich jetzt getauft werde, dann wird Gott mir nicht beistehen. Also das ist sehr schwierig. Es gibt heute keine traditionellen Taufen mehr, die von den Kaziken, den Häuptlingen durchgeführt wurden, sondern man tauft in die Kirche hinein. Auch Bildung war für uns nie ein Problem. Heute kommen die mobilen Gesundheitsteams vorbei und so besteht die Notwendigkeit, wie soll ich das sagen? Nun, also es ist schwierig heute unsere Freiheiten zu haben. Menschen, die ihr Dorf noch nie verlassen haben und heute in die Stadt gehen. In den Städten, da leiden die Leute. Es ist unglaublich heiß in den Städten, ganz anders als bei uns im Wald. Die Yanomami, die heute in die Städte gehen, die leiden darunter, dass sie sich dort, die sie dort bei den Ämtern vorstellen werden müssen. Lass mich noch einmal über Gesundheit sprechen. Es fehlt uns an Mobilität, an Möglichkeiten zu reisen, zu fahren. Und das ist die Erfahrung vieler traditioneller Gemeinschaften. Diese Mobilität ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite müssen wir in die Städte, in die Krankenhäuser. Auf der anderen Seite haben wir unser traditionelles medizinisches Wissen verloren. Es gibt auch immer wieder Krankheiten, mit denen unsere Pajés nicht umgehen können, weil sie nicht kennen. Und so müssen viele von uns in die Städte, ins Krankenhaus. Sobald man im Krankenhaus ankommt als Yanomami, fühlt man sich völlig verloren, weil man mit der Umgebung überhaupt nicht fertig wird. Und das sind einfach keine Orte, an denen wir behandelt werden könnten, denen Menschen behandelt werden könnten, die noch nie in den geschlossenen Räumen unterwegs waren. Also wie soll jemand, der dann dort auf Station im Krankenhaus liegt, gesund werden? Die werden immer schwächer. Wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, dann werden sie eigentlich nie wieder gesund, weil sie in einem Krankenhaus nicht behandelt werden können. Unsere Leute können nicht in geschlossenen Räumen gesund werden. Das geht nicht. Und wenn man so mit uns umgeht, traditionell nach dem westlichen Medizinbegriff, da liegen die dann in den Krankenhäusern, warten darauf, dass sie endlich operiert werden. Also wirklich ganz, ganz schwierig. Sowas gab es früher nicht. Auch die Krankheiten, die uns heute in die Krankenhäuser zwingen, gab es früher nicht. Was hatten wir früher? Also es gibt natürlich Krankheiten, die wir auch in der Yanomami-Sprache kennen. Und ich nenne hier einige auf Yanomami, Kri-Krin, Yu, Yakumanema und andere Krankheiten und Kura. Ich sage euch gerade, was das für Krankheiten sind. Also das traditionelle Wissen sagt, das sind Krankheiten, die wir früher selbst behandeln konnten. Also Zahnschmerzen, natürlich. Das haben die Medizinmänner, die Pajés bei uns, die haben die richtigen Medizin dafür. Auch Durchfallerkrankungen, auch das sind ganz natürliche Krankheiten. Auch dafür gibt es Pflanzen, die uns bei der Heilung helfen. Tumore auch, gibt es auch wiederum und gab es auch immer und auch die konnten geheilt werden. Auch Malaria-ähnliche Erkrankungen gab es und mit diesen Krankheiten konnten wir umgehen. Heute ist noch Krebs dazu gekommen, unheilbar und viele andere Krankheiten mehr, die wir früher gar nicht kannten. Es gibt Krankheiten, die ich hier gar nicht nennen kann, weil ich die Begriffe nicht aussprechen kann, so schwierig sind sie. Also es sind zahlreiche Krankheiten hinzugekommen, die uns das Leben schwer gemacht haben und die uns den Frieden verlieren haben lassen. Wir leben nicht mehr in friedlichen Verhältnissen. Das ist der, sagen wir, ein Rundumschlag, wie unsere Situation heute aussieht. Wir sprachen auch kein Portugiesisch, solange wir nicht mit der sogenannten Zivilisation in Kontakt kamen. Padre Antonio Góes, der hat gar nicht gesagt, dass er ein Pater ist, als er zu uns kam. Ich trage ja seinen Nachnamen. Und über viele Jahre haben dann die Yanomami herausgefunden, ach, das ist ja ein Priester oder ein Pater, obwohl er nie darauf bestunden hat. Er hat gesagt, ich bin ein Jäger. Ich bin ein Jäger, ich bin zu euch gekommen. Und der ist genauso mit uns auf Jagd gegangen, hat Wild erlegt und hat an unseren Feierlichkeiten teilgenommen. Der hat niemals mit seinem Priestertum hausiert. Ganz im Gegenteil. Heute, du hast gefragt, was sich heute geändert hat. Das macht uns doch große Sorgen, was passiert ist. Ich möchte einige Dinge nennen. Wir haben uns gefreut, den weißen Mann kennenzulernen. Auf der anderen Seite war uns nicht klar, welche große Bedrohung das für uns sein würde. Die Folgen waren damals nicht absehbar, was dieser Kontakt zur sogenannten Zivilisation bedeuten würde. Was uns am meisten zu schaffen macht heute, sind Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, also nicht der Regierung, sondern NGOs, die, gut, auf der einen Seite nehmen wir sie natürlich mit offenen Armen auf, weil sie uns helfen und auf der anderen Seite wird uns immer wieder klar, wie die Regierung uns eigentlich missachtet. Also wir schätzen die NGOs auf der einen Seite. Schulen beispielsweise. Die Priester sind zu uns gekommen und haben ihre katholischen Schulen dort aufgebaut. Wir sind sehr froh, dass wir dort gelernt haben, dass wir lesen und schreiben auf Portugiesisch gelernt haben, um mit der Welt in Kontakt zu sein, mit der Außenwelt, wenn man das so nennen will. Nur geholfen hat uns natürlich nicht. denn wir stoßen immer wieder auch an Grenzen, wenn wir mit der Regierung verhandeln wollen, obwohl wir inzwischen ja mit ihnen auf Portugiesisch verhandeln können. Unser Land ist demarkiert, vermessen und uns offiziell zugesprochen. Auf der anderen Seite fehlt es an Schutzmechanismen. Die Politik kommt also der Verpflichtung, unser Land zu schützen, nicht nach. Es gibt keine Überwachung. Deswegen fallen also auch die Indianer-Schutzbehörde FUNAI, so funktioniert sie in Brasilien als FUNAI, ist letztlich ein zahnloser Tiger. Die haben wenig Geld. Die brasilianische Regierung, diese offizielle Behörde, dieses Amt der brasilianischen Regierung ist unterfinanziert. Die Regierung versteht sich oft als eine Art Vater der FUNAI und hat jetzt sozusagen ihrem Sohn, dieser Indianerbehörde, das Geld weggenommen. Hat nämlich gesagt, ihr kriegt nichts mehr. Euer Haushalt wird zusammengestrichen. Es gibt in der FUNAI, in der Indianerschutzbehörde, auch eine Abteilung, die für den Schutz unserer Gebiete zuständig ist. Man hat deren Boote zerstört, hat ihnen kein Geld mehr gegeben und so wissen wir, dass unser Gebiet heute schutzlos ist, dass wir keine Überwachung der Grenzen mehr haben. Es gibt vielleicht noch Tätigkeiten in anderen Gebieten, im Yanomami-Gebiet sind wir völlig schutzlos. Die Eindringlinge, die in unser Land einfallen, gegen die unternimmt die Regierung nichts. Die Regierung vermag es nicht, sie wieder auszuweisen. In unseren Gemeinschaften stehen wir unter Druck. Die Regierung schützt uns nicht und immer mehr Menschen dringen in unsere Ländereien ein. Manchmal müssen wir selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen und diese staatliche Aufgabe übernehmen. Wir müssen uns also selbst schützen. Eigentlich sollte das die Regierung tun. Zumindest ist das ihre ureigenste Aufgabe. Und so sollte auch ein brasilianischer Staatspräsident doch dafür sorgen, dass die Rechte gewährt und eingehalten werden. Momentan müssen wir das selbst tun, weil die Regierung die indigenen Schutzbehörde ohne Geld dastehen lässt. Wir haben manchmal den Eindruck, dass der Regierung die Goldsucher und Goldschürfer mehr bedeuten als die Yanomami. Manchmal gibt es da auch direkte Verbindungen zwischen dem Goldabbau und den Parlamentariern. Wir haben keine Lobby im Parlament. Deswegen erklären wir uns das so, dass die Regierung uns nicht unterstützt, weil sie mehr vom Bergbau und mehr von den Goldsuchern hat. So jedenfalls unser Eindruck. Uns sollte man schützen. Auf der anderen Seite werden diejenigen begünstigt, die in unsere Länder, in unser Land eindringen. Dennoch gelingt es uns, an der einen oder anderen Stelle mit der Regierung zu sprechen, in den Dialog zu treten, zu diskutieren und zu verhandeln. Momentan sprechen wir vor allem über das indigenen Statut, das allerdings im brasilianischen Nationalkongress nicht vorankommt. Das ist ein neues Gesetzbuch über die Rechte und Pflichten der Indigenen. Und so gehen wir auf die Straße, demonstrieren, versuchen, dieses Verfahren voranzutreiben, damit die Parlamentarier doch endlich das Indigenenstatut verabschieden und weiterverwickeln. Viele Prozesse, viele Gesetzesvorhaben liegen auf Eis. Das heißt, auch die Indigenenbehörde ist letztlich machtlos und ohne finanzielle Mittel, da alles mehr oder weniger auf Eis liegt und nicht vorangeht. Wenn wir also unser Land verlassen, dann müssen wir durch die Großgrundbesitztümer hindurchreisen. Wir müssen durch diese großen Ländereien industrieller Betriebe reisen. Wir werden dort aufgehalten und dürfen dort nicht durchreisen und haben deswegen das Problem auch zu Gehör gebracht und haben gesagt, die Indigenenbehörde muss endlich ihre Arbeit machen, uns beschützen und A, unser Land beschützen und B, natürlich auch sicherstellen, dass wir, wenn wir unser Land verlassen, in die nächste Stadt gelangen, wenn wir zwischenzeitlich das Land von Großfarmern durchqueren müssen. Auch Gesundheitsversorgung, habt ihr gehört, ist ein Problem. 34 Gesundheitsämter mit schlechtester Ausstattung, kein Geld in den Kassen. Auch bei uns auf Yanomami-Gebiet gibt es, wie gesagt, viel Geld, was eigentlich dort ankommen sollte. Und dennoch sind die Gesundheitsämter, die haben da manchmal so eine kleine Hütte errichtet in irgendeinem Yanomami-Dorf. Wirkliche Gesundheitsversorgung ist das nicht. Es ist eher so, dass sie uns beim Sterben zusehen. Wenn wir uns unter Schmerzen krümmen, dann schauen die mehr oder weniger zu. Die haben weder weder Medikamente noch Verbandmaterial und ähnliches dabei, weil sie kein Geld mehr bekommen, diese Gesundheitsbehörden. Na, gut, da sagt man immer, wenn man eine Rede abschließt. Und das heißt einfach, das war's. Vielen Dank.
Muito obrigado, Armindo.
Herzlichen Dank, Armindo, für diese differenzierte Übersicht, für die vielen Aspekte, die du hier angeführt hast. Es ist alles sehr problematisch, was du erzählt hast. Aber wir werden ja sehen, über die Fragen, über den Austausch, wo wir hinkommen. Zunächst aber möchte ich André fragen. Wir haben von Errungenschaften gesprochen, Errungenschaften, die in Frage gestellt sind. Wie siehst du diese Frage, vor allem bezogen auf die Indigene in ihren traditionellen Territorien? Was ist im Umbruch mit der derzeitigen Regierung in der letzten Zeit? Wir merken ja, dass die Regierung Tema, obwohl verfassungsmäßig auf wackeligen Beinen aktiv ist und das Land derzeit umwandelt. Was bedeutet das für unser Thema, deines Erachtens? Zunächst guten Morgen an alle. Ich möchte Armindo ganz herzlich begrüßen und Thomas Vatheyer und alle, die in diesem Saal sitzen. Ich möchte mich nochmals bedanken für diese Gelegenheit, mit euch diesen Austausch zu pflegen. Und während ich Armindo zugehört habe, habe ich gemerkt, dass es sehr schwierig ist, für mich eine Analyse vorzunehmen hinsichtlich der Errungenschaften. Wenn wir an eine Gesetzgebung und an einen brasilianischen Staat denken, dann dürfte man doch eigentlich gar nicht von Demarkation, von Vermessung der indigenen Territorien sprechen, denn ganz Brasilien gehörte ihnen. Die Verfassung garantiert keine Errungenschaften, sondern das Minimum, das existenzielle Minimum, damit das Überleben gesichert ist. Nicht nur der Yanomamis, sondern auch der anderen indigenen Völker. Wir müssen diesen Aspekt berücksichtigen, wenn wir von Errungenschaften sprechen unter einem rechtlichen Gesichtspunkt. Die Verfassung von 1988 macht es verständlicher zu definieren, was wir mit Errungenschaften meinen. Indigene Territorien gehören den Indigenen, die der Quilombolas müssen ebenfalls offiziell in deren Besitz übergehen. Die Umwelt, die bewahrt werden, die geschützt werden muss für die derzeitigen und die zukünftigen Generationen. Die Rechte, die kulturellen und materiellen Güter müssen ebenfalls geschützt werden. Und wenn wir auch von diesem Blickwinkel aus eine Analyse vornehmen, also eine Analyse des Textes und der Situation heutzutage, dann können wir sagen, ja, vielleicht ist es eine Errungenschaft. Wenn wir aber zurückblicken, dann sehen wir, dass das lediglich die Gewährleistung eines Minimums ist oder gewesen ist, damit die Menschen überleben konnten. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass wenn die Verfassung von Rechten spricht, dies interpretiert werden kann hinsichtlich ökonomischer Interessen. Ökonomische Interessen sehen in diesen Rechten Einschränkungen ihrer Aktivitäten als Unternehmen, die gewinnorientiert arbeiten. Also das Abstecken, das Vermessen indigener Territorien, das ist aus diesem Blickwinkel nichts Gutes. Es ist an sich schon suspekt. Aus dem Blickwinkel des Agrobusiness ist das schließlich ein Land, das zu nichts dient, das brach liegt, das nicht bewirtschaftet wird. Und ebenso für den Bergbau. Man kann nicht Edelmetalle oder Mineralien abbauen. Für andere Aktivitäten wie Energie beispielsweise sind das verlorene Gebiete. Für die Holzwirtschaft sind es Territorien, wo man Eukalyptus hätte anpflanzen können und mehr Papier für die Welt produzieren. Und jetzt weiß man ja, Eukalyptuswälder sind sehr gut, denn sie sequestrieren Kohlenstoffe, sind also gut für die Umwelt. Es ist eine Diskussion, die derzeit geführt wird in Marrakesch zum Beispiel und auch im Rahmen der Biodiversitätskonvention. Also, Rechte sind Einschränkungen. Einschränkung in den Augen der Wirtschaft. Was wir gesehen haben im Verlauf der Zeit, vor allem im Rahmen der juristischen Begleitung der Bevölkerung, dass diese Rechte unterlaufen werden. Sie werden ausgehöhlt, sie werden von innen her abgetötet. Territorialrechte, obwohl sie in der Verfassung garantiert sind, sind sehr langsam abgesteckt worden, vermessen worden und es ist sehr viel Blut von Indigenen und Quilombolas geflossen dabei. Mir fällt ein, dass es leichter ist, einen ganzen Fluss umzuleiten, als ein indigenes Territorium auszuweisen. Wieso? Was ist das für eine schwierige Welt? Welche Interessen sind das, die ein solches Unterfangen leiten, das in der Lage ist, einen ganzen Fluss umzuleiten, aber nicht in der Lage ist, zu sagen, hier ist das Gebiet der Indigenen und ihnen es zu überlassen, ihr eigenes Territorium zu schützen. Es ist ein Recht, den gibt es schwarz auf weiß, aber dennoch funktioniert es nicht in der Praxis. Wenn diese Rechte aber umgesetzt werden, dann sind das ebenfalls Hemmnisse. Als Brasilien die ersten die erste genveränderte Soja bekam. Da hat man das Umweltrecht versucht anzuwenden, um dies zu verhindern. Die Regierung Lula hat einen Erlass diesbezüglich erlassen. Man könne diese genveränderte Soja nicht ohne weiteres anpflanzen. Das hat eine Debatte ausgelöst. Und über diese Debatte sind einige Methoden und Formen erdacht worden, um Umweltverträglichkeitsstudien zu erstellen über genveränderte Soja. Das Ganze müsste von den entsprechenden Regierungsstellen und Gesundheitsämtern analysiert werden. Es gab dann die Commission Tecnica di Biosicurezza, also Technischer Ausschuss für Biosicherheit, um diese Analysen der GMOs vorzunehmen. Das Ganze unter der Obhut des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie. Diese Analysen werden durchgeführt und das Umweltministerium kann sich dagegen stellen, wenn es möchte. Was am Ende dabei herauskommt? Die Abstimmung über eine Mehrheit. Und die Mehrheit war dafür, für diese genveränderten Kulturen. Diese Methode hatte Erfolg. 2012 ist das neue Waldgesetz erlassen worden. Und seitdem gibt es andere juristische Zuständigkeiten. Aber eine ausgewogene Umwelt muss erhalten werden und sie gehört allen. Sie gehört dem Volk. Aber nun heißt es, ein Teil der Umwelt muss kompensiert werden, nein, aber diese Erhaltung der Umwelt ist ganzheitlich, ist integral. Was bedeutet das? Das heißt, da ist nicht dran zu rütteln. Die gesetzlich gewährleistenden Reserven, die ja minimal sind in Bezug auf die Erhaltung der Wälder und so weiter innerhalb von Privateigentum, wird vom Agrobusiness ebenfalls als eine Einschränkung der eigenen Aktivität gesehen. Und das ist nicht zu verstehen. Das neue Waldgesetz hat also diese Kompensationsmechanismen in der Umwelt erlassen. Also, wenn ein Grundbesitz keine Waldreserve hat oder nur unzureichende, kann das kompensiert werden. Das ist eine wirtschaftliche Sprache, die nicht mit der Natur im Einklang steht. Wenn wir von Umweltschutz und zwar umfassend, integral sprechen, dann können wir diese Frage des Ausgleichs, der Kompensation nicht annehmen. Es gibt verschiedene Biome in Brasilien, verschiedene Klimazonen. Und wenn wir den Ausgleich anwenden, dann können wir ein Biom zerstören und es durch ein anderes ausgleichen oder kompensieren. Man kann also fragen, ist es besser, den Wald stehen zu lassen oder ihn abzuholzen, weil das finanziell lohnender ist. Also ich rede hier von diesem Mechanismus der Quoten in den Umweltreserven, Schutzzonen. Es gibt auch eine Bezahlung im Rahmen des Gesetzes für Umweltschutztätigkeiten. also ein Service Center, als ob der Wald de facto dem Menschen ein Service böte. Was für einen Service? Wir verstehen die Biodiversität nicht so, wie sie ist, als ein Gemeingut. Nur wenn die Biodiversität zu unseren Diensten ist, dann verstehen wir es. Das Klima, ja, das ist wichtig. Die Biodiversität polarisiert die Haltung. Die Biodiversität hat die Kraft der Flüsse, der Ströme, daraus kann man Energie gewinnen, dann ist sie wichtig. Aber immer nur unter diesem Gesichtspunkt. Das Potenzial, die sie bietet. Das ist ein radikales Umdenken, nämlich die Natur steht dem Mensch zu Diensten, ist ihm untergeordnet. Und in letzter Zeit haben wir in Brasilien das Gesetz 13.123, das von als Biodiversitätsgesetz gilt. Und ich lade euch ein, es zu lesen und mal zu schauen, was dort drin steht über Biodiversität, nämlich gar nichts. Es geht nur um den Zugang der traditionellen Erkenntnisse der indigenen Völker und des genetischen Besitzstandes auf nationaler Ebene. Und wie man aus diesen Aspekten vielleicht positive Ergebnisse ziehen kann. Zum Beispiel die traditionellen Kenntnisse, das Wissen der Indigenen hat einen Marktpreis, wenn man damit etwas anfangen kann, wenn man daraus etwas produzieren kann. Als ich Armindo reden hörte, bin ich eigentlich noch besorgter geworden, denn es schafft Konflikte innerhalb der indigenen Territorien. Die Indigenen verfügen über ein Wissen, das nur durch die eigenen Leute, die eigenen Medizinmänner genutzt werden kann. Man kann es nicht verbreiten oder auch nicht verlieren. Und das wird nicht über dieses Gesetz gewährleistet. Also, ich könnte noch mehr anführen, aber abschließend, das ist das Panorama in Bezug auf Errungenschaften und Gefahren. Es gibt auch andere Gesetze im brasilianischen Kongress. Der gleiche Kongress, den Präsidentin Dilma abgesetzt hat. Und es gibt andere Vorgehen, die den Indigenen zum Beispiel die Rechte aberkennen möchte, ihre Länder zur Sojaproduktion zur Verfügung stellen möchte, das Saatgut regeln und so weiter, GMO-verändertes Saatgut zulassen möchte, sogenannte Terminator Saatgute. Dasselbe machen wie vorher mit den GMOs, jetzt mit den Pestiziden und Herbiziden. Das ist ein schöner Name für Agrotoxika. Es sind eine Reihe von legislativen Vorhaben, die am Horizont stehen und die noch sehr viel Böses anrichten werden in der Umwelt.
Muito obrigado, André.
Vielen Dank, André, für dieses Panorama der Veränderungen, der Errungenschaften und der Gefahren, die in Brasilien derzeit lauern. Gestern sind ja schon einige Aspekte angesprochen worden. Heute haben wir etwas Detaillierteres darüber gehört. Wir haben ja auch noch die Arbeitsgruppen oder Foren, um diese Fragen zu vertiefen. Ich bedanke mich herzlich für diese Einführung. Ich hatte das Publikum auch im Blick und gesehen, dass alle sehr aufmerksam zugehört haben. Und ich denke, Sie haben auch Fragen. Deshalb bitte ich beide, die Kopfhörer aufzusetzen. wegen der Verdolmetschung. Wir haben ja etwas später angefangen, von daher können wir vielleicht 5 Minuten länger machen, also über 10.30 Uhr hinaus. Ich will ja nicht den ganzen Vormittag für mich beanspruchen, aber aufgrund der Konzentration, die ich hier gesehen habe, glaube ich, gibt es sehr viel Fragen und ein großes Bedürfnis, sich zu beteiligen. Ich will das nicht
erwähnt. Es ist gerade diese Woche eine Broschüre des FDCLs erschienen, genau zu diesem Themenkomplex. Wir hatten die vorgestellt auf einem Seminar in Berlin mit André, auch mit Andrés Beteiligung. Ich habe ein paar Exemplare mitgenommen hier, wo es genau um diesen Komplex Landnutzung und Biodiversität geht, auf Deutsch. Also wer gleich ein paar Exemplare haben will, ich werde auch in die betreffenden Arbeitsgruppen gehen, kann sich das von mir mitnehmen. Und sonst ist es, wer auch nicht schleppen will, downloadbar, wie man so schön sagt, auf der Homepage des FDCL. Okay, damit ist das Wort an das Publikum gerichtet. Fabian hilft uns dankenswerterweise mit dem Mikro ins Publikum.
Mein Name ist Hans-Willi Döpp. Ich bin 1996 auch in Bundesstaat Roraima gewesen und habe dort das Gebiet Raposa Serra do Sol bereist, zusammen mit dem CIR. Und mich würde interessieren, ob in diesem anderen Gebiet Roraimas die Situation sich ähnlich entwickelt hat. Ich weiß, dass also die Völker Roraimas sich alle zu dem Konzilien in dieser Roraima zusammengeschlossen haben und damals, als die Demarkierung des Gebietes der Yanomami anstand, dann die Landesregierung gesagt hat, wenn dieses eine Gebiet demarkiert ist, werden die anderen erst recht nicht demarkiert. Und auch der brasilianische Bundesjustizminister hat nach seiner Amtszeit sich nach als Rechtsanwalt für die Landesregierung Roraima gegen die Interessen der Indigenen in Roraima eingesetzt. Und deswegen die Frage, wie sieht jetzt die Entwicklung in den übrigen Gebieten des Bundesstaates Roraima aus?
Sollen wir etwas sammeln erst nochmal oder es sind die Meldungen doch nicht so rege? Dann würde ich vielleicht erstmal Armindo bitten, auf die Frage direkt zu antworten und dann könnt ihr nochmal weitere Fragen und Beiträge überlegen. Armindo, se você pode responder diretamente o pergunta sobre a situação geral no estado da demarcação.
Können Sie direkt antworten auf die Situation im Staat Roraima? Dieses Gebiet Raposa Terra do Sol. Wurde demarkiert und zwar in Grundstücke aufgeteilt und nicht als Yanomami-Gebiet. Es ist aber ein sehr großes Gebiet und die Bevölkerung wächst, wobei die Forderung ist, es auszudehnen. Kontinuierlich. Der Zugang zu Naturressourcen wie Holz und so weiter besteht nicht. Alles verursacht Kosten, damit man das Haus bauen kann. Wenn wir aber Stroh, Holz und andere natürliche Materialien verwenden, als Yanomami, dann verursacht das keine Kosten. Jetzt versuchen wir, das zumindest etwas abzumildern. Aber dafür müssen wir Zugang zum Fluss haben, Zugang zum Wald, Zugang zu sämtlichen natürlichen Ressourcen. Und das bedeutet, dass diese Territorien der Indigenen in Raposa und Serra do Sol ausgedehnt werden müssen. Es gibt nicht überall Stroh, es gibt nicht überall die Materialien, die erforderlich sind. Die Menschen sind nicht zufrieden, denn es gibt keine Möglichkeiten zu fischen, zu jagen. Man kann nicht nur bepflanzte Gebiete haben, denn dort kann man nicht jagen. Es braucht auch Wald. Das ist das, was ich Tag für Tag als Forderung erhebe. In den Yanomami-Gebieten haben wir eine andere Situation. Da gibt es keine bearbeiteten Felder. Wir haben aber Goldgräber und andere negative Vorkommnisse. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort war.
Minha pergunta é ao Armindo. Eu queria que ele explicasse.
Eine Frage an Armindo. Könntest du etwas näher beschreiben, wie die FUNAI, die indigene Schutzbehörde, an Wirkungskraft verloren hat?
Na verdade, a Raposa é...
Ich möchte noch etwas hinzufügen. Raposa ist eine Region, die anders ist als die Territorien der Yanomami. Denn in Roraima haben wir den Amazonaswald und die Ländereien in Venezuela. Und da liegt dieses Territorium. 1917 hat hier die Demarkierung stattgefunden. Und das war der gesamte Prozess der Regierung über oder hinsichtlich der Amazonas-Region von damals an, auch in Bezug auf Rondônia. Hier wurde gesagt, hier, das ist euer Land, aber passt drauf auf, ihr könnt es auch verlieren. Und der große Kampf war damals in den 40er, 50er Jahren nicht einmal mit den Fazendeiros, die sich dort ansiedelten, zum Beispiel im Territorium Rio Branco und Roraima. Ro heißt Campus, Felder, und Reima, Wälder. Es sind drei Kommunen entstanden, drei Municipien, Normandie, am Ende der englischen Guyana, ein zweites Gebiet am Ende von Venezuela und das, die Gemeinde Pacoraima. Während der Regierung Fernando Henrique Cardoso wurden diese Territorien anerkannt und 2005 würde in Roraima 8 Tage lang Trauer ausgerufen, weil es juristisch einen Konflikt gab. Sehr viele Abgeordnete und Senatoren sprachen sich gegen die Demarkierung von Raposa aus. 1992 ist das in Rio beschlossen worden, damals unter der Regierung Fernando Collor de Mello. Und juristisch gesehen besteht diese Garantie bis 2009. Und nun entstehen diese 19 Konditionen, nicht nur für Raposa und Terra do Sol, die das oberste Gericht, als die Demarkierung bestätigt wurde, festgelegt hat. Wie dem auch sei, Raposa und Terra do Sol umfasst diese drei Gemeinden, diese drei Kommunen. Und letztendlich haben sie die Funktion, die Demarkierung zu verhindern. Das war ein großer Verlust, diese 19 Bedingungen, die der oberste Gerichtshof festgeschrieben hat.
Die Frage von Gisleni anschließt.
Muito obrigado por esclarecimentos. Sie denken also um perguntas sobre clamores de Yanomami.
Ja, danke schön für diese Erklärung. Wenn jemand noch eine Frage hat, dann bitte gleich anschließen. Ohne Mikrofon? Oh, so, jetzt.
Erwähnt, dass die FUNAI keine finanziellen Mittel hat, das heißt, der Schutz ist nicht mehr gewährleistet. Eindringlinge kommen in die Territorien. Was heißt das konkret für euch? Habt ihr eigene Schutzmechanismen? Wie sind die organisiert? Wie muss man sich das konkret vorstellen und eben diesen Schutz zu gewährleisten? Von eurer Seite her.
Noch eine letzte Frage, vielleicht zum, da hat sich auch noch einer gemeldet, hat der Kollege da hinten gemeldet, auch zum selben Komplex die Frage? Okay, dann würde ich sagen, die beiden Fragen nehmen wir jetzt noch. Son tutus preguntas para Volker Yanomami, Herr Depoy, vamos voltar para mesa.
Gut, ja.
Also zwei Fragen noch.
Brot für die Welt. Ich wollte zunächst mal herzlich danken, dass der Generalsekretär von Hutukara hierher kommen konnte. Das ist, glaube ich, eine große Bereicherung auch für uns alle hier bei dem Cobra-Treffen. Konkrete Frage auch an Armindo im Zusammenhang mit der Sicherung des Territoriums der Yanomami. Es gibt dieses Programm der Regierung für die sogenannte Gestion Territorial, das PNGATI in der Abkürzung in Brasilien genannt. Mich würde interessieren, inwieweit für die Yanomami, für Hutukara und die Gemeinschaften dieses Instrument etwas Nützliches ist, wie ihr mit dem umgehen könnt. Ist das etwas, wo ihr sozusagen einen Mechanismus oder ein Instrument seht zur Verteidigung, ein bisschen in Anschluss an die Frage der Kollegin da hinten, inwieweit das ein Mechanismus ist, den ihr tatsächlich nutzen könnt, oder ist das mit Schwierigkeiten verbunden, weil es andere Logiken sind? Ich weiß auch, dass in Boa Vista ja eine Ausbildung an der Universität gemacht wird für die Gestion Territorial. Inwieweit diese Instrumente für euch in der Verteidigung eurer Landrechte nützlich sind.
Gleich direkt die Frage. Armindo hat vorhin davon auch gesprochen, das hat mich sehr betroffen, dass seit vielen Jahren die eure Kinder nicht mehr die Yanomami-Namen, also nicht mehr mit Yanomami-Namen getauft werden, oder also vom Kaziki, wie es normalerweise oder traditionellerweise war, eben ja eure, wie auch immer, Taufe oder wie man das bei euch nennt, dass es nicht mehr durchgeführt wird, sondern sie jetzt eben brasilianische, portugiesische, westliche Namen oder sowas bekommen. Und da diesbezüglich stelle ich mir die Frage, wie wachsen eure Kinder auf und die junge Generation, wie wird das eure Werte, euer Wissen, eure Lebensweise, wie das weitergegeben wird und die Spannung zwischen den Generationen, ja, einfach auch im Hinblick auf die Zukunft, wie einfach das Bild ist und ob er die in diesem Konflikt zwischen dem Zusammenprall mit der Moderne und eurer Lebensart, ob es da Möglichkeiten gibt, das auch irgendwie zu vereinen oder irgendwie, ich denke, es ist wichtig auch, dass die junge Generation, du bist jetzt hier nach Europa gereist und das ist wichtig, dass ihr auch quasi lernt, wie man in der heutigen Welt zurechtkommt, aber gleichzeitig auch eure Lebensweisen behaltet und wie da die Stimmung auch ist, ob das eher so quasi eine Niedergeschlagenheit ist und Resignation fast oder ob ihr trotzdem immer noch kämpferisch und zuversichtlich auch in die Zukunft schaut.
Vielen Dank für die Fragen. Dieser ganze Block hat sich an Armindo gerichtet. Então, Armindo, a sua vez de responder.
Armindo, also bitte antworten Sie auf diese Fragen über die eigene Welt und dieses Yanomami-Territorium. Was die erste Frage betrifft, gehe ich zurück auf die Regierung Dilma. Nach und nach ist die Aktivität der FUNAI immer schwächer geworden. Diese Modelle sind neu. Diese Modelle, die wir nun annehmen, sie kommen uns über Verbände, die waren wichtig für uns, um auch die Arbeit der FUNAI zu optimieren, zusammen mit der Bundespolizei, Kutukara, Turikama und so weiter. Das sind die Organisationen oder die Namen der Organisationen diesen sieben Sprachgruppen der Yanomami entsprechen und die diese Invasionen denunziert haben. Die Operationen dagegen sind unzureichend. Die FUNAI hat die Yanomamis immer an die Frontlinie geschickt als diejenigen, die Bescheid wussten, wie man das Territorium schützen könnte. Aber es wurde nicht das staatliche Schutzsystem angewandt. Manchmal werden die Verbindungen ja nicht nur über die Befahrung der Flüsse hergestellt, sondern über die Luft oder übers Land. Die Mehrheit derjenigen, die dafür bezahlten, waren Unternehmer oder auch Parlamentarier. Zum Beispiel sämtliche Flüsse gehörten dem Senator Romero Jucca. Wer gibt die Mittel frei in der Regierung? Er. Also er streicht zum Beispiel dann die Gelder für die FUNAI und insofern kann die FUNAI ihre Rolle der Aufsicht und des Schutzes der Yanomami-Gebiete nicht mehr wahrnehmen. Ein anderer Punkt. Ich weiß nicht, ob ich genau antworten kann, aber es geht um den Haushalt der FUNAI. Wir haben Informationen bekommen. Und zwar über Personen, die nicht direkt betroffen sind, dass die FUNAI vielleicht abgeschafft wird oder verwandelt wird in ein Sekretariat für indigene Völker. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Zu der anderen Frage, und zwar die kulturellen Auswirkungen der Taufe, die abgeschaffte traditionelle Taufe. Meistens ist es so, dass die Nicht-Indigenen insistieren oder das Wort Yanomami kann nicht angeführt werden oder der Yanomami kann nicht seinen eigenen Namen aussprechen. Das scheint Oder es ist so in unserer Tradition, ich darf nicht meinen Namen sagen, das wäre beleidigend. Ich sage meinen Namen, ein anderer muss meinen Namen sagen. Von daher ist es so, dass die Schulen und die Regierung auf den verschiedenen Ebenen, Kommunalebene, bundesstaatliche Ebene und föderale Ebene, wird einfach gefordert, ein Yanomami muss einen Namen haben und der ist schwer auszusprechen. Sie müssen ihren Namen sagen, aber das korrespondiert nicht, es geht nicht einher mit dem sozialen System. Und diese Forderung, die haben auch die traditionelle Taufe unterlaufen. Wir sind quasi gezwungen, das neue System anzuwenden und Yanomamis müssen einen portugiesischen Namen haben. Ich heiße Ari Gauer. Das heißt Übertragung des kalten Windes. Das ist die Bedeutung meines Namens auf Yanomami. Als ein kalter Wind wehte, bin ich geboren worden. Von daher habe ich diesen Namen. Ja, es gibt also den Vornamen und dann verlangt die Regierung auch noch, es muss aber auch einen Nachnamen geben. Und das geht immer weiter so. Jeder Yanomami hat, ja, Pass werden wir nicht alle haben. Es ist nicht möglich, dass alle Yanomamis in die Städte kommen, um einen Pass zu beantragen. Aber mit der Taufe ist es eben so gelaufen. Die traditionelle Taufe war nicht gültig. Wie kann man gewährleisten, wie kann man beweisen, dass der Yanomami so oder so heißt? Es ist ein heiliger Name. Dieser Name hat zu tun mit einem Naturphänomen, das in dem Augenblick eingetreten war, als das Kind geboren ist. Die Natur bringt den Namen zu dem Kind in dem Augenblick. Es muss etwas geschehen in der Natur. Oder in der Gemeinschaft, um diesen Namen hervorzurufen, um ihm Sinn zu verleihen. Von daher wird jetzt die Namensgebung von den Yanomamis nicht mehr so vorgenommen. Es ist vorbei. Es ist nicht nützlich. Es bringt nichts. Ein System, das hinfällig geworden ist. Die Taufe, die traditionelle, gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich geantwortet habe.
Ja, Optimismus, Pessimismus. Wie sehen die Jugendlichen in deiner Region ihre Zukunft? Hier unten zum Beispiel, auf unserem Yanomami-Gebiet, dort wo ich herkomme, in der Nähe von der Kommune São Gabriel und dann hier auch sehr viel Kontakt. Hier nochmal der Übergang und die Ausfahrtsstraße aus unserem Gebiet. Also hier in der Mitte gibt es wenig Kontakt. Zu denen gibt es wenig Kontakt. Also hauptsächlich dort unten, wo ich herkomme, da gibt es sehr viel Kontakt und starke Einflüsse. Das sind also die Punkte, wo am meisten Berührungen und Kontakte stattfinden. Je weiter weg von den Begrenzungen, da gibt es wenig Wissen um das System des weißen Mannes. Man hat wenig mit ihm zu tun. Relativ abgelegen. Wie gesagt, nur an den Grenzregionen, in den Grenzregionen gibt es Kontakt, sehr viel Kontakt zum weißen Mann, zum System des weißen Mannes. Je weiter weg, umso weniger Zugang zu Regierungsprogrammen. Da gibt es dann auch keine Familienförderprogramme, keinen Mutterschutz, kein Mutterschaftsgeld. Da gibt es keine
Rentenzahlungen, die sind also raus aus dem gesamten sozialen System. Keine Unterstützung. Die leben von der Natur und überleben in der Natur. Bestreiten ihren Lebensunterhalt aus der Natur. Während in den Grenzregionen, dort wo die Berührung zum System des weißen Mannes stattfindet, soziale Versorgung und Sozialversicherung sogar bekannt sind. Wir erhalten dann von diesen Regierungsvertretern Informationen, die gerade bei den Jugendlichen hohe Erwartungen auslösen. Informationen, aber auch Fehlinformationen. Die Jugendlichen haben die Vorstellung, dass sie sogar schreiben und lesen werden können, dass man, wer lesen und schreiben kann, auf Portugiesisch natürlich eine gute Zukunft hat. So jedenfalls setzt sich das in den Köpfen der Jugendlichen fest. Und deswegen wollen viele Jugendliche in die Städte, weil sie sagen, da liegt unsere Zukunft. Da geht was. Die sagen auch, ja, unsere Schulen hier bei den Yanomami, die funktionieren ja nicht. Da steht zwar noch ein Schild über der Tür, Yanomami-Schule, Yanotin, aber die Schulen sind letztlich nicht mehr besetzt. Es wird also soll sogar auf Yanomami unterrichtet werden in unserer Sprache, aber diese Schulen funktionieren nicht. Die sehen dann, dass es in der Stadt funktioniert und dass es klappt. Das ganze Jahr läuft die Schule und die wissen dann natürlich, bei uns auf dem Dorf funktioniert die Schule nicht mehr. Die hat keine Ausstattung, kein Geld, nichts. Deswegen wandern viele Jugendliche in die Städte ab, weil sie sich dort eine bessere Zukunft versprechen. Genauso zu sein wie der weiße Mann, das ist für viele der Traum. Die meinen, dass man dann rauskommt und dass man dann was werden kann. Auf der anderen Seite wissen sie, dass das Wasser oder Wasser, das wir bei uns trinken, kein Geld kostet, wenn man in die Stadt geht, sogar Wasser, was ja keinen Preis hat, was eigentlich nichts kosten dürfte, Geld kostet. Also die Jugendlichen lassen sich da was vormachen, gehen in die Städte, hoffen dort eine bessere Zukunft zu finden, weil ihre angestammten Siedlungsgebiete einfach keine Unterstützung erfahren und weil sie für sie nicht mehr von großem Wert sind. Je häufiger man Yanomami liest, umso besser, so meint zumindest der Staat, aber ich glaube, dass das nicht die Lösung der Probleme ist. Herzlichen Dank.
Zeit gerückt. Ich habe schon vorher mit André besprochen, dass er vielleicht heute etwas kürzer zu Wort kommt, weil er war auch schon gestern Abend hier und wir haben auch in einer Arbeitsgruppe jetzt gleich Gelegenheit und Zeit, beide oder im Forum heißt es, ne, nicht Arbeitsgruppe, Forum, mit beiden weiter zu diskutieren. Wir haben noch und auch Armindo bleibt bis morgen Mittag hier. Also wir werden auch noch, wenn du die Strapazen deiner Reise etwas überwunden hast, auch noch weiter abends mit dir reden können. Ne? Ich glaube, es war sehr, sehr anregend und es war jetzt noch ein Anfang für weitere Debatten und weitere Gespräche, die wir hier haben werden während unseres Rundentisches.